TFA Total, der Böhringer Ingelheim Podcast für tiermedizinische Fachangestellte.
Kennt ihr das? Schlechte Laune, Reizbarkeit und das Gefühl, dass der Körper einem aufgehenden Hefeteig ähnelt. Ja, alle diese Symptome kennen wir. Wir, die zweibeinigen humanen Weibchen. Wenn es um das Thema PMS, Menstruation und Beschwerden des weiblichen Zyklus geht. Doch wir sind in der Tiermedizin und keine Vierbeinerinnen. Und demnach frage ich, wie sieht das eigentlich bei unseren Hündinnen aus? Wie läuft hier der Zyklus ab? Gibt es unterschiedliche Phasen und Besonderheiten, die gerade für dich als TFA in der Tierhalterberatung wichtig sein könnten? Aber wie so oft fange ich lieber mal am besten ganz von vorne an. Der Zyklus der Hündin ist asaisonal monoöstrisch. Was heißt das? Das heißt, Hündinnen haben typischerweise ein Läufigkeitsintervall von etwa 6 bis 8 Monaten, wobei der Zyklus selbst nicht saisonal bedingt ist, das heißt, nicht an bestimmte Jahreszeiten gebunden ist, also weder an den Frühling, noch an den Sommer, noch an den Herbst oder an den Winter und prinzipiell das ganze Jahr über stattfinden kann. Es gibt einige Besonderheiten im Zyklus der Hündin, deren Kenntnis vor allem für die Betreuung von Zuchthündinnen, aber auch für den normalen Hundebesitzer entscheidend ist. Die 4 Zyklusphasen möchte ich gerne kurz vorstellen bzw. erläutern. Die erste Zyklusphase ist der Proöstrus, auch Vorbrunst genannt. Die Dauer beläuft sich auf ca. 9 Tage plus minus, also immer etwas variabel. Die Anzeichen bei der Hündin sind, die Vulva, also das äußere Geschlechtsorgan, schwillt an. Es kommt zu blutigem Ausfluss und die Hündin ist mega attraktiv für Rüden. Wehrt diese aber noch ab, zum Leidwesen der amorösen Hundeherren. Das Hormon Östrogen steigt an. Die zweite Zyklusphase ist der sogenannte Östrus, auch Brunst oder Standhitze genannt. Die Dauer beläuft sich auf ca. 9 Tage bis zu 21 Tagen, also auch hier sehr variabel. Die Anzeichen bei der Hündin sind ein vaginaler Ausfluss, also Scheidenausfluss, und dieser ist fleischwasserfarben. Die Hündin ist deckbereit, deswegen nennt man es auch die sogenannte Standhitze, und sie duldet den Rüden, maximal allerdings nur 5 bis 6 Tage. Das Hormon Östrogen sinkt und das Hormon Progesteron steigt an. Das Progesteron ist das sogenannte Schwangerschaftshormon und in vielen Bereichen der Zyklus- und Trächtigkeitsdiagnostik wichtig. Die erste Progesterontestbestimmung kann am 6. bis 8. Tag der Läufigkeit erfolgen. Weitere regelmäßige Messungen erfolgen dann alle 2 bis 3 Tage oder sogar täglich, um den genauen Zeitpunkt der Ovulation, also des Eisprungs, zu bestimmen. Zur Bestimmung des Progesteronwertes kann man übrigens Serum und Plasma verwenden. Bitte informiert euch immer bei dem untersuchenden Labor, was genau dort eben halt gebraucht wird. Zur Beurteilung des optimalen Deckzeitpunkts könnt ihr in den Praxen, in den Kliniken Schnelltests nehmen. Die sind häufig ausreichend. Die Zielwerte des Progesteronwerts sind zwischen 5 bis 8 Nanogramm pro Milliliter. Ein Progesteronwert von über 10 Nanogramm pro Milliliter ist als postovulatorisch anzusehen. Wann sollte der Deckakt denn erfolgen? Der optimale Zeitpunkt ist kurz nach dem Eisprung, oft mit Wiederholung der Paarung nach 24 Stunden. Die Deckzeitpunktbestimmung ermöglicht zum einen, dass der Tierarzt, die Tierärztin, den Züchter, die Züchterin mit seiner Hündin gezielt zum Rüden schicken kann. Dies ist insbesondere von Bedeutung, wenn die Züchterin, der Züchter weite Anfahrten zum ausgewählten Zuchtrüden auf sich nehmen müssen. Denn bedenke, so ein Loverdate ist unter Umständen sehr, sehr teuer. Denn die Decktaxe, die Deckgebühr, ist je nach Qualität des Spermas bzw. der Abstammung des Deckrüden sehr, sehr hoch. Die dritte Zyklusphase ist der Metöstrus, auch Nachbrunst genannt. Die Dauer beläuft sich auf ca. 90 bis 120 Tage, wenn die Hündin tragend ist, oder kürzer, wenn keine Trächtigkeit vorliegt. Die Anzeichen bei der Hündin sind, die Vulva, also das äußere Geschlechtsorgan, schwillt ab und der Ausfluss stoppt. Die Hündin ist nicht mehr deckbereit, zum Leidwesen der Rüden, und verbeißt diese auch häufiger. Das Hormon Progesteron dominiert, übrigens unabhängig von der Trächtigkeit, und führt somit manchmal zur sogenannten Scheinträchtigkeit. Was ist Scheinträchtigkeit? Scheinträchtigkeit bedeutet, es handelt sich um einen physiologischen Prozess, der bei jeder Läufigkeit auftreten kann, nach der die Hündin nicht tragend wird. Die letzte Phase ist die Ruhephase, auch Anöstrus genannt. Die Dauer beläuft sich auf mehrere Monate, oft zwischen 4 bis 6 Monate. Die Anzeichen sind keine äußeren Anzeichen und somit eine Ruhephase zwischen den Läufigkeiten. Der Hormonhaushalt zeigt eine geringe Sexualhormonaktivität. Es ist also ruhig, beziehungsweise kommt zu einer Flaute im Bereich körperlicher Liebe und Co. Übrigens, folgende Fakten sind wichtig für die Tierhalterberatung. Die erste Läufigkeit setzt zwischen dem 6. und 24. Lebensmonat ein. Je nach Rasse, kleine Rassen zum Beispiel deutlich auch früher, also wenn sie jünger sind. Übrigens ein interessanter Sidefact zum Thema Rüdensperma. Im Genitaltrakt der Hündin hat Rüdensperma eine Überlebenszeit von ca. 5 bis 7 Tagen. Aber wie kann man feststellen, in welcher von diesen 4 Zyklusphasen befindet sich die Hündin aktuell? Der Tierarzt, die Tierärztin erhebt die Daten der Anamnese. Dazu gehören das Signalement, bisherige Läufigkeiten, also die Abstände und die Dauer, Zeitpunkt der letzten Läufigkeit, Verlauf der jetzigen Läufigkeit, bisherige Trächtigkeiten, bisherige Geburten, bekannte Erkrankungen, Vorbehandlungen, bisherige medikamentöse Manipulation des Zyklus, zum Beispiel durch Läufigkeitsunterdrückungsspritzen. Es erfolgt die Adspektion und Palpation des äußeren Genitals. Durch einen vaginalen Abstrich kann die Zytologie bestimmt werden, in der je nach Zyklusphase die Zellen einer bestimmten Morphologie entsprechen. Dann wird geprüft, ob die Hündin den sogenannten Duldungsreflex zeigt. Der Duldungsreflex ist ein starkes, reflexartiges Zeichen der Paarungsbereitschaft während des Östrus, bei dem die Hündin bei Berührung am Damm, das ist der Bereich zwischen Anus, also Popo, und Vulva, Scheide, ruhig stehen bleibt und die Rute zur Seite neigt, um sich dem Rüden anzubieten. Dieser Zustand tritt auf, wenn die Blutung nachlässt und der Ausfluss wässriger wird, meist um den 9. Tag der Läufigkeit, und signalisiert den optimalen Zeitpunkt für die Befruchtung für den Deckakt. Merke aber, junge und oder nervöse Hündinnen reagieren gelegentlich nicht mit der Verlegung der Rute. Welche Besonderheiten bei der Behandlung trächtiger Tiere sollte ich beachten? Wenn der Deckakt erfolgreich war, beläuft sich die Trächtigkeitsdauer beim Hund, also bei der Hündin, und bei der Kätzin im Durchschnitt auf ca. 63 Tage, plus minus, versteht sich. Allgemein gilt, und das muss man immer wieder betonen, dass Tierarztbesuche für trächtige Tiere auf ein Minimum beschränkt werden sollten, da sie Stress für das Tier bedeuten und ein potenzielles Infektionsrisiko bergen können. Zum Monitoring der Trächtigkeit, also zur Kontrolle und zum Verlauf, zur Verlaufskontrolle, hat sich eine Ultraschalluntersuchung um den 25. Trächtigkeitstag bei Hunden und Katzen und eine Röntgenaufnahme um den 55. Trächtigkeitstag bewährt. So kann unter anderem die Entwicklung der Welpen und mittels der Röntgenaufnahme auch die Anzahl der Welpen festgestellt werden. Übrigens einer der schönsten Momente im Rahmen der Praxis in der Klinik als Tierärztin. Das kann ich euch nur sagen. Eventuelle Parasitosen während und nach der Geburt. Wie soll der Tierhalter hier beraten werden? In der Beratung sollte man immer darauf hinweisen, dass ein Wurmbefall des Tieres nicht nur für die Fellschnauze selbst, sondern auch für den Besitzer nicht ungefährlich ist. Wir haben hier eine Zoonosegefahr. Schon allein aus diesem Grund ist eine regelmäßige Entwurmung sinnvoll. Wichtig ist auch hier zu betonen, die Entwurmung hat keinen vorbeugenden Effekt. Sie eliminiert nur eine bestehende Wurmbürde und stellt somit keine Prophylaxe dar. Sie muss in regelmäßigen Abständen immer wieder wiederholt werden, ein Leben lang. Wie sieht die Expertenmeinung zum Thema Entwurmung von Welpen und Zuchthündinnen, Zuchtkätzinnen aus? Hier hat die ESCAP, also das Expertengremium, ein sehr wertvolles Entwurmungsschema für die Hündin und für die Kätzin entwickelt. Das Ziel ist es, der Schutz der Welpen vor pränataler laktogener Übertragung von Spulwürmern und Schutz der Menschen. Pränatal heißt vor der Geburt und laktogen heißt mit der Übertragung der Muttermilch. Hier sind vor allem Spulwurminfektionen und auch Hakenwurm- und Bandwurminfektionen zu nennen. Beim Bandwurmbefall sollte zudem bedacht werden, dass Flöhe eine bedeutende Rolle als Zwischenwirte spielen. Vorsorge bzw. Bekämpfung von Flohbefall ist hier also gleichzeitig entscheidend und sollte in der Beratung immer berücksichtigt werden. In diesem Fall sollten die Muttertiere vor der Belegung regelmäßig gemäß ihrer Lebenssituation entsprechend gegen relevante Ekto- und Endoparasitosen behandelt werden. Und auch während der Trächtigkeit und Postpartum, also nach der Geburt, gibt es klare Empfehlungen für die Muttertiere und ihren Nachwuchs. Diese lauten wie folgt. Trächtige Hündinnen, Kätzinnen, Fragezeichen. Die Behandlung beginnt oft um den 40. Trächtigkeitstag, um die Übertragung auf die Welpen zu verhindern. Schutz der Welpen, Fragezeichen. Die erste Entwurmung erfolgt im Alter von 2 Wochen gegen Spulwürmer, danach alle 2 Wochen bis 2 Wochen nach dem Absetzen der Muttermilch. Säugende Muttertiere, Fragezeichen. Sie werden gleichzeitig mit der ersten Entwurmung der Welpen behandelt. Welche Wirkstoffe sollte man nehmen? Diese werden speziell ausgewählt, um Muttertier und Welpen nicht zu schaden, aber Würmer effektiv zu bekämpfen. Hier wird der Einsatz bestimmter Wirkstoffe durch die Zulassung für tragende und/oder laktierende Muttertiere geregelt und obliegt der Tierärztin, dem Tierarzt. Aktuell gibt es im Bereich der Isoxazoline zugelassene Wirkstoffe, Kombinationspräparate für tragende und laktierende Hündinnen und Kätzchen. Ein weiterer wichtiger Aspekt im Rahmen des Tierwohls, Tierschutzes, ist auch der Schutz gegen eine Infektion mit dem Kaninenherpesvirus Typ 1, auch kurz CHV1 genannt. Das bei Hunden vorkommende Kaninenherpesvirus Typ 1, also CHV1, ruft bei Welpen in den ersten Lebenstagen oft eine hämorrhagische, tödliche Allgemeinerkrankung, das sogenannte Welpensterben, hervor. Aber was genau ist dieses Virus und wie ist das Vorkommen, also die Prävalenz? Das Virus ist weltweit in Hundezuchten, Zwingern und insbesondere Tierheimen weit verbreitet. Erkrankte Welpen scheiden das Virus aus und es wird rasch über Sekrete aus dem Atmungs- und Verdauungstrakt direkt von Welpe zu Welpe übertragen und die liegen nun mal sehr nah beieinander. Die Infektion verläuft bei älteren Tieren fast immer klinisch inapparent, also unauffällig. Einmal infiziert, bleiben dann auch genesene Hunde Virusträger und scheiden das Virus intermittierend, also immer wieder aus. Hündinnen können, neben dem Augen- und Nasensekret, wo sich die höchste Viruslast befindet, das Herpesvirus auch über das Vaginalsekret ausscheiden. Eine Hündin kann nach einer Erstinfektion, ohne selbst klinisch zu erkranken, das Virus auch intrauterin, also bereits in der Gebärmutter, auf die Früchte, die Feten, übertragen, was später zum Abort führen kann. Häufig aber infizieren sich Welpen bei der Geburt im Genitaltrakt der Hündin. Wie äußert sich diese Erkrankung bei den Welpen? Die Virusausbreitung im Organismus der Welpen dauert bis zu 4 Tage, also relativ kurz, wobei auch das zentrale Nervensystem betroffen sein kann. In den befallenen Organen bilden sich multifokale Nekrosen, das ist abgestorbenes Gewebe, zum Beispiel in der Leber, Niere, Lunge, Herz, Thymus, Darm, Blase und öfter auch gibt es dort hämorrhagische Läsionen. Nach dem Überstehen einer schweren Erkrankung können chronische Organschäden zurückbleiben. Muttermilch saugende Welpen mit maternalen Antikörpern entwickeln selten eine Viremie, also das Vorkommen von Herpesviren im Blutkreislauf mit den Folgen der Erkrankung, die ich euch gerade genannt habe. Hunde, die keine maternalen Antikörper aufgenommen haben oder aufnehmen konnten und sich in den ersten Lebenstagen infizieren, erkranken überwiegend tödlich. Da die Hündin fast immer gesund bleibt, fällt zuerst die ausbleibende Nahrungsaufnahme der Welpen auf. Der Welpenkot ist weich und geht in Durchfall über. Erbrechen sowie verstärkter Speichel- und Nasenausfluss zusammen mit Atembeschwerden können hinzukommen. Die Schmerzhaftigkeit der Kleinen bei dieser Erkrankung wird durch Jammern und Schreien ausgedrückt, was oftmals bis zum Verenden beobachtet wird. Auch Anzeichen zentralnervöser Störungen können auftreten. Die Körpertemperatur der Welpen sinkt kontinuierlich ab. Sie werden immer schwächer und verenden innerhalb von wenigen Tagen. Welche Maßnahmen dienen dem Schutz der Hunde? Alle Maßnahmen müssen immer darauf ausgerichtet sein, das Welpensterben in den ersten Lebenswochen zu vermeiden. Gut geschützte, das heißt geimpfte Hündinnen versorgen ihre Nachkommen, ihre Würfe über das Kolostrum mit maternalen Antikörpern, also über die Muttermilch mit maternalen Antikörpern, welche die Welpen in den ersten Lebenstagen und später vor dieser tödlichen Erkrankung schützen. Ein am Markt seit langem verfügbarer, zugelassener Herpesimpfstoff für Hunde kann, sollte in Problembeständen zum Einsatz kommen. Wann sollte die erste Impfung erfolgen? Entweder während der Läufigkeit oder 7 bis 10 Tage nach dem angenommenen Deckzeitpunkt. Wann sollte die zweite Impfung erfolgen? 1 bis 2 Wochen vor dem zu erwartenden Geburtstermin. Wann erfolgen die Wiederholungsimpfungen? Während jeder Trächtigkeit nach demselben Impfschema. Macht es Sinn, den Rüden gegen das Kaninherpesvirus zu impfen? Nein, denn die Muttertiere entwickeln Antikörper und übertragen diese durch die Muttermilch an die Welpen. Es handelt sich hier um eine reine Muttertierschutzimpfung. Wie nun hoffentlich in dieser Folge kurz aufgezeigt werden konnte, ist der Zyklus der Hündin sehr detailliert zu betrachten und zu beachten, bevor das Höschen fliegt und der Nachwuchs kommt. Die Progesteronhormonbestimmung gibt Aufschluss über den richtigen Deckzeitpunkt. Auch die regelmäßige und gezielte Parasitenbehandlung der Muttertiere und der Nachkommen, also der Welpen, vor, während und nach der Trächtigkeit, dient dem Schutz der Fellschnauzen und auch dem Schutz des Menschen. Der Gefahr einer verlustreichen Herpesinfektion kann durch einen gut verträglichen und zugelassenen Impfstoff, der durch die Weitergabe der maternalen Antikörper den Schutz der Welpen darstellt, entgegengewirkt werden. Denn das Tierwohl unserer geliebten Fellschnauzen, ob klein oder groß, liegt uns allen sehr, sehr am Herzen und bedeutet gelebter Tierschutz. In der nächsten Folge bleiben wir weiterhin bei unseren Hunden und es geht dann um den speziellen Bereich ihres Oberstübchens, ihres Gehirns. Im Rahmen eines Interviews mit einer erfahrenen Expertin geht es um das große Thema kognitive Dysfunktion und ihre Ausläufer. Freu dich drauf. Bis dahin bleibe bitte gesund und pass gut auf dich auf. Alles Liebe, deine Claudia Schöning.
Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.